der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts, heute mit Mike Metzen. Herzlich willkommen.
Hallo Erik.
Ich freue mich auch. Für diejenigen, die dich noch nicht kennen, erzähl mal kurz, wer du bist und was du machst oder was du gemacht hast.
Sehr gerne, ja. Ich bin schon seit über 13 Jahren im Online-Marketing tätig und
Wie alt bist du?
Ich bin 33 und habe 2009 auch zusammen mit André Alper und ein paar anderen Kollegen eine SEO-Agentur gegründet, die AKM3 GmbH. Dort war ich von 2011 bis 2018 Geschäftsführer und während dieser Zeit haben wir die AKM3 GmbH an die Publicis-Gruppe verkauft, das war 2014. Und ja, das war eine sehr spannende Zeit und bin dort letztes Jahr raus und habe mich nun dem Thema Voice gewidmet. Das bedeutet, dass ich schon versucht habe, neben SEO auch andere Bereiche kennenzulernen und mich auch ein bisschen neu zu positionieren und überlege derzeit auch, mich in dem Bereich unternehmerisch zu positionieren und finde das Thema einfach super spannend und habe natürlich sehr viel Erfahrung gesammelt in den letzten Jahren und sehe halt gerade beim Thema Voice und auch Voice-Marketing sehr viel Potenzial. Oder darüber werden wir gleich auch noch sprechen.
Ja, sehr gut. Du, du hast es ja schon gesagt, AKM3, das ist ja eine der größeren Agenturstrukturen gewesen oder vermutlich immer noch, jetzt heißt sie ja nicht mehr AKM3, die also aus dem Umfeld von André, den ja viele aus dem Podcast-Umfeld ja auch kennen, ja, entstanden ist. Und du warst, kommst du auch aus dem Kölner Raum? Warst du auch schon in der Hitmeister-Welt dabei?
Genau, ich war schon in der Hitmeister-Welt dabei, wo ich quasi André auch kennengelernt habe. Mhm. Das war 2006. Das heißt, wir arbeiten da im Prinzip ja auch schon seit über 13 Jahren zusammen. Und hatte damals bei Hitflip, hieß das noch, das war eine Tauschbörse, die André damals mitgegründet hatte. Und aus Hitflip ist ja dann damals auch Hitmeister entstanden. Und ich war tatsächlich einer der ersten Praktikanten von André und bin dann bei Hitmeister fest quasi angestellt worden als SEO und SEA-Manager und habe auch so ein paar Controlling-Sachen dort geleitet. Und André ist ja dann relativ früh schon nach Berlin gegangen und hatte mich dann irgendwann auch angehauen, ob ich nicht Lust hätte, mit ihm auch eine Agentur zu gründen. Und ich bin dann tatsächlich noch bis 2011 bei Hitmeister geblieben und bin dann halt eben nach Berlin gegangen und bin dann eben als Geschäftsführer direkt mit eingestiegen, wobei ich 2009 auch schon mitgegründet hatte.
Also dann bist du im Grunde ja also eigentlich kann man doch sagen, dass du mit SEO groß geworden bist, mit der Suche groß geworden.
Genau, ich bin mit SEO, mit der Suche groß geworden. Ich hatte eigentlich auch schon während des Abiturs relativ viel mit Online-Marketing zu tun gehabt. Also ich habe auch selber Webseiten gebaut und irgendwann habe ich mich dann natürlich damit beschäftigt, wie kriege ich eigentlich die Webseiten, die ich für damals so ein paar befreundete Kollegen, wie kriege ich die eigentlich bei Google auch weiter nach oben? So, und so bin ich auch das erste Mal mit dem Thema SEO in Berührung gekommen. Habe dann während meines BWL-Studiums in Köln im Prinzip nach passenden Praktikas gesucht und so bin ich im Prinzip dann auch beim André gelandet.
Großartig. Die jetzt AKM3 verkauft, du noch ein Weilchen dabei geblieben, jetzt bist du ein freier Mann, weiterhin unternehmerisch unterwegs. Ich sehe dich oft auf Bühnen als Speaker, hast du davor schon, glaube ich, viel gemacht im SEO-Umfeld. Wie bist du zu Voice gekommen? Also wie wird man sich, wenn man so lange, SEO ist ja immer noch da, SEO ist ja immer noch groß, überhaupt die Suche ist immer noch mächtig und gewaltig. Wie kommt man dann gerade auf Voice?
Ja, spannende Frage. Ich meine, SEO hat sich in den letzten 10 Jahren natürlich auch sehr verändert. Durch die ganzen Qualität-Updates von Google wurde, glaube ich, das Qualitätsbewusstsein insbesondere der SEO-Agenturen auch höher. Und am Ende des Tages geht es ja darum, dass man für den User die besten Inhalte zur Verfügung stellt. Google mag halt eben gute Inhalte. Parallel kam natürlich der Effekt, dass die Leute immer mehr sprachbasierte Suchanfragen gestellt haben. Ja, gerade, glaube ich, die Generation nach uns Ich kriege das ja mit, die nutzen ja teilweise nur noch Sprachnachrichten, die tippen gar nicht mehr, die suchen auch gar nicht mehr quasi Keyword-basiert, so wie wir damit aufgewachsen sind, sondern nutzen zum Beispiel beim Google oder beim Android-Phone im Prinzip den Google Assistant und fragen den was. Man kann ja mittlerweile auch über Chrome im Prinzip Suchanfragen direkt stellen. Und das wächst halt gigantisch, ja. Und es gibt ja auch eine Studie, die besagt, dass schon nächstes Jahr fast bis zu 50% aller Suchanfragen sprachbasiert sind. Wobei ich da mal gespannt bin, ob der Wert tatsächlich eintrifft.
Was für Art von Suchanfragen das sein werden, ne? Also nicht jede Suche ist ja gleich viel wert aus unserer Unternehmensperspektive.
Genau, ja. Und natürlich müssen wir uns dann auch als Agentur schon überlegen, wie optimiere ich eigentlich meine Inhalte, dass sie halt eben für sprachbasierte Suchanfragen eben auch optimiert sind. Mhm. Und da fing es eigentlich so an, dass ich mich mit dem Voice-Thema auch so ein bisschen mehr beschäftigt habe. Und zu Beginn war das ja reiner Fokus auf die Smartphones. Und so um 2015, 2016 rum haben sich ja langsam auch die Smart Speaker etabliert, die ja dann eigentlich mehr so intelligente Assistenten sind, die halt eben einen zu Hause zum Beispiel unterstützen. Wenn es darum geht, Fragen zu stellen, braucht man eben nicht mehr sein Telefon, sondern man steht halt in der Küche oder im Wohnzimmer und fragt dann zum Beispiel den Smart Speaker, sei es jetzt irgendwie ein Amazon Echo oder ein Google Home. Und das verändert sich halt sehr stark. Ja, das heißt, die Leute neigen dazu, mehr sprachbasierte Suchen durchzuführen, weil es auch eben einfach bequemer ist. Und wir sind natürlich auch in der Lage, schneller an Informationen anzukommen. Wenn wir tippen, glaube ich, sind das irgendwie 40, 50 Wörter in der Minute. Und wenn wir halt eben sprechen, können wir halt in kurzer Zeit relativ schnell viel mehr Informationen bekommen. Mhm. Und das haben wir im Prinzip bei der AKM3 halt eben auch schon gesehen, dass man natürlich Inhalte entsprechend optimieren kann. Und den engsten Berührungspunkt gab es tatsächlich in der Suche von Google. Ich meine, Google ist ja bestrebt, immer mehr direkte Antworten zu geben, ja. Und speziell, wenn ich eine W-Frage habe oder informationale Suchanfragen.
Okay, nochmal eine W-Frage.
Ja, also zum Beispiel, was ist ein DNS-Server, ja? Oder wie komme ich von A nach B? Das sind so die typischen W-Fragen, die immer weiter zunehmen. Und das sind auch so typische sprachbasierte Suchanfragen. Und Google versucht bei diesen Fragen immer direkte Antworten zu liefern. Und das machen die zum Beispiel in Form von den sogenannten Featured Snippets. Das sind quasi Such- oder Snippets und Suchergebnisse oder Resultate, die noch vor der eigentlichen organischen Suche erscheinen. Das sind dann Snippets von externen Webseiten. Und Google hat dahinter auch wieder einen Algorithmus, der im Prinzip definiert, wer hat denn zu dieser Frage eigentlich den besten Inhalt. So. Und das kann man natürlich wiederum auch optimieren. Und da muss man sich einfach fragen, okay, wie schaffe ich es eigentlich mit meinen Inhalten, die Antworten quasi so zu verfassen, dass Google diese Inhalte auch als relevant erachtet. Mhm. Und das Spannende dabei ist eigentlich, dass man gar nicht auf der ersten organischen Position sein muss, um in diesen Feature Snippets zu erscheinen, sondern man kann auch durchaus auf der dritten, vierten, fünften Position sein. Und man hat trotzdem die Möglichkeit, noch vor der organischen Suche in diesen Feature Snippets positioniert zu sein. So. Und wenn wir jetzt zum Beispiel über den Google Assistant irgendeine Frage stellen, muss Google ja eine Antwort liefern. So. Und wenn Google nicht selber der Lieferant ist, sind das halt eben externe Quellen, also externe Webseiten. Mhm. Und das ist natürlich dann auch, sag ich mal so, aus Branding-Sicht für Unternehmen halt sehr, sehr spannend, wenn jemand eine Frage stellt und dann wird halt eben das Snippet aus der eigenen Unternehmenswebsite im Prinzip vorgelesen.
Aber ist das nicht, das ist super interessant, aber ist das nicht ein Effekt, der dem frühen Zustand geschuldet ist? Also das wird ja nicht so bleiben können, oder? Oder vielleicht nochmal eine halbe Stufe zurück, die Evolution der Suche. Also wir alle sind mit Desktop groß geworden, dann sind wir ins Mobile gekommen, dann haben wir Mobile Voice und ich glaube, als nächste Stufe wird dann Voice Everywhere sein. Mhm. Das ist auch der Grund, warum ich mich so gefreut habe, dass du hier in so einem Marketing-Transformation-Podcast sitzt. Nicht so sehr, weil du jetzt genau ein Unternehmen transformierst. Vielleicht hast du das auch bei AKM3 gemacht, aber das ist hier nicht das Thema, sondern wie sich ein Kanal oder vielleicht ein ganzes Ökosystem transformiert, weil der das Vorgänger-Ökosystem, ich weiß gar nicht, ob das richtig ist, ob er wirklich abgelöst wird, aber die Suche und der Suchschlitz hat ja unsere ganze Industrie 1.0-mäßig total geprägt. Ja. Prägt sie bis heute noch. Ne? Ja. Das ist der mächtigste Punkt, den wir heute haben zur Verteilung von Marktanteilen und Kundenbeziehungen, ist dieser Suchschlitz und alles, was danach kommt. Wird der durch die Nutzerseite, also dass die Nutzer dann weniger den Schlitz suchen, sondern einfach Sätze reinsprechen, wird das dadurch abgelöst?
Ich glaube nicht, dass das von heute auf morgen abgelöst wird. Ja? Ich glaube, jeder hat immer noch so ein individuelles Nutzungsverhalten. Also ich kann jetzt zum Beispiel nur für mich sprechen. Ich bin immer noch sehr, ich habe immer noch so einen sehr starken Desktop-Fokus.
Du bist aber auch ein alter Mann, ne?
Aber wie gesagt, die Generation, die nach uns kommt, die sind ehrlich gesagt faul, ja, die machen fast alles nur noch sprachbasiert. Und ich finde, das ist halt eben das Spannende. Ich glaube nicht, dass eben quasi nicht nur die Suche verändert wird, sondern es entsteht, wie du gerade schon richtig angesprochen hast, ja, eine komplett neue Plattform. Du hast das eben schön verglichen mit den Smartphones und Mobile, ja. Das ist jetzt genau 10 Jahre her, als der App Store oder 11 Jahre, als der App Store ins Leben gerufen wurde, und diese ganze Kosmos rund um Apps halt eben entstanden ist. Und da befinden wir uns ehrlich gesagt jetzt auch mit dem Thema Voice, beziehungsweise sind in dem Fall die Apps jetzt die Skills von Amazon und die Actions von Google. So, es gibt ja auch den zum Beispiel den Alexa Skill Store. Und das erinnert mich alles so ein bisschen einfach mal so 11 Jahre zurück. Wir sind ja noch am Anfang und deswegen sehe ich das wirklich eher so als komplett neue Plattform, als dass jetzt, sage ich mal, nur die Suche dadurch verändert wird. Ja, das ist wirklich so eine Plattform, die auch unseren Alltag verändern wird. Und wenn man halt sich einfach mal betrachtet, wie rasant sich auch die Smart Speaker verbreiten, das geht noch viel, viel schneller als damals die Verbreitung der Smartphones. Liegt unter anderem daran, dass die Smart Speaker teilweise auch viel, viel günstiger sind als jetzt irgendwie ein teures Smartphone. Aber man sieht halt jetzt schon, dass ich glaube Ende 2019, Anfang 2020 wird es so sein, dass zum Beispiel in den USA jeder zweite Haushalt so einen Smart Speaker zu Hause hat. Mhm. Und da entsteht ja wirklich so eine komplett neue Welt und eine neue Plattform. Das finde ich halt einfach super spannend.
Ja. Das Herausfordernde finde ich immer wenn man so drüber nachdenkt, wie sich so ein Nutzerverhalten transformieren wird oder eine Kanalsituation sich weiterentwickeln wird, ist, dass wir immer so ein bisschen die Vergangenheit extrapolieren. Ne? Und dann macht man fundamentale Fehler. Ne? Ich überlege mir gerade, was noch anders sein wird, anders als unsere Suche sich in der Vergangenheit oder Suche überhaupt irgendwie Nutzer-Maschinen-Schnittstellen, wie die sich weiterentwickeln werden. Weil es gab ja so Besonderheiten, aber zum einen, das war irgendwie sehr stark an Devices gebunden.
Genau.
Und das war auch an, jetzt gerade im europäischen Raum, an genau einen Suchanbieter gebunden. Ja, also Suchmaschinenanbieter gebunden. Das heißt, wir haben uns ja irgendwann gar nicht mehr Gedanken gemacht. In dem Moment, wo Google etabliert war, hast du ja, also der Großteil der Industrie sich nur noch auf ein Ökosystem konzentriert und das war's dann. Das, was da jetzt kommt, hat zwar gemeinsam, dass alle Nutzer über Voice interagieren. Dieses Beispiel von wegen, was ich vorhin so scherzhaft sagte, alter Mann, aber als wir uns jetzt hier verabredet haben, hast du mir auch eine Textnachricht geschrieben und du hast nicht, wie jetzt die meisten Jugendlichen, du hast mir nicht einfach ein Voice-File geschickt und gesagt, hier, ich stehe jetzt hier und wo treffen wir uns? Aber das andere, also zwei Dinge fallen mir auf. Das eine ist, es ist nicht mehr so ein klar aufgeteiltes Ökosystem, sondern wir haben die Visa, wir haben Google, wir haben die Amazons, also ich rede jetzt von Mitteleuropa. Ne? Wir haben sicherlich auch noch irgendwie die Apple-Welt und viele Services, von denen wir heute noch gar nicht wissen, dass wir sie haben werden. Das andere ist aber auch, wir sind durch organische Suche, gerade du kommst ja aus dem SEO, wir sind durch die organische Suche geprägt worden und der Paid-Anteil kam dann erst danach. Die nächsten Ökosysteme in so vergleichbaren Marketing-Ökosystemen wie zum Beispiel Facebook, die hatten eine viel kürzere Zeit der organischen Strecke, die sind viel schneller in die Paid-Welt reingerutscht. Jetzt frage ich mich, im Jahr 2020 und die nächsten Dekaden, die sicherlich durch Voice mitgeprägt werden, ob das, was du so beschreibst, wie sich Skills durchsetzen können, ob das überhaupt noch lange auf so einem organischen Weg irgendwie passieren kann oder ob die Abkürzung in die Paid-Welt nicht viel, viel schneller sein wird.
Also das wird definitiv viel, viel schneller sein. Ich hatte es eben angesprochen, gerade wenn du die Verbreitung von den Smart Speakern anguckst, ist so davon auszugehen, dass sich das alles noch viel schneller entwickeln wird. Und was halt eben jetzt auch spannend ist, wir reden jetzt gerade ja auch viel über Hardware. Ja? Mhm. Ich glaube, am Ende des Tages geht es ja nicht um die Hardware, sondern es geht um den Assistenten an sich. Ja? Mhm. Und es gibt ja gerade ganz klar zwei Tendenzen, dass halt eben Google und Amazon dort die Vorreiter sind. Microsoft mit Cortana haben sich ja sogar schon so ein bisschen zurückgezogen, sondern konzentrieren sich eher darauf, sag ich mal, im internen Microsoft-Kosmos dort Cortana weiterzuentwickeln. Mhm. Aber jetzt, wenn du jetzt rein markttechnisch schaust, werden da Google und Amazon die Hauptrollen spielen. Und da muss man natürlich auch schauen, was im asiatischen Raum passiert mit Baidu und Co. Da gibt es auch noch Samsung mit Bixby. Also es gibt ganz viele Ökosysteme, unterschiedliche, und da muss man auch einfach mal abwarten, wie sich das entwickeln wird. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig festzuhalten, am Ende des Tages geht es um den digitalen Assistenten. Und du siehst es ja auch so, es hat zwar Amazon auch eigene Hardware, Google natürlich auch, aber es gibt ja jetzt ganz klar auch schon Third-Party-Devices, wie zum Beispiel jetzt Sonos-Boxen. Also ich habe zu Hause zum Beispiel selber auch, also ich habe mal alles getestet. Ich habe im Prinzip alles an Hardware, was es in dem Bereich gibt, um auch einfach mal zu testen. Ich habe auch den Echo Show mit Display, aber wie gesagt auch so eine Sonos-Box. Und ich muss ehrlicherweise gestehen, die nutze ich am meisten. Weil,
die ist Anbieter, die ist plattformagnostisch.
Ja, genau. Also das heißt, du kannst halt die Alexa und halt den Google Assistant kannst du halt über Sonos nutzen. Ja. So, und ich glaube, dahin wird es halt eben gehen, ja, dass halt im Prinzip die Assistenten in allen möglichen elektronischen Geräten integriert werden. Sei es der Kühlschrank, die Kaffeemaschine, das wird halt passieren. Ja, und die großen Anbieter wie Amazon und Google versuchen natürlich mit ihren eigenen Devices natürlich entsprechend auch jetzt Daten zu sammeln, entsprechend auch ihre Assistenten dadurch weiterentwickeln zu können. Und das ist halt eben sehr, sehr spannend zu sehen, wo da die Reise hingeht.
Wenn ich mit Marktteilnehmern aus unterschiedlichen, also egal ob sie aus der Unternehmens-Advertiser-Sicht oder aus der Medien- oder vielleicht auch Technologiesicht spreche, dann habe ich das Gefühl, dass so richtig die, dass die Bedeutung für diese Welle, die auf uns zukommt, irgendwie unterschiedlich interpretiert wird, um es mal vorsichtig zu sagen. Also viele sind da verhältnismäßig noch, ich will nicht sagen entspannt, aber noch wenig enthusiastisch oder wenig engagiert. Ich sehe das ganz anders, weil ich das Gefühl habe, naja, das ist eigentlich die nächste große Chance oder je nachdem, wo man steht, auch das nächste große Risiko, um wieder substanziell die Lufthoheit über eine Kundenbeziehung oder Marktanteile, die ich in einem Segment habe, je nachdem, was mein Produkt ist, auch wieder zu verlieren. Weil das ist ja immer der erste Schritt. Wenn Nutzerverhalten sich substanziell ändert, dann folgen Angebote und danach folgen auch wieder Möglichkeiten und Opportunitäten. Da werden die Würfel so ein bisschen wieder zurückgelegt, zumindest teilweise. Ich glaube, warum diese, aber da würde mich interessieren, was deine Wahrnehmung ist. Meine Vermutung ist, warum dieser Enthusiasmus oder diese Awareness für dieses Thema so wenig entwickelt hat. Zum einen wegen der Verbreitung in Europa, die noch verhältnismäßig gering ist. Dann gucken wir alle, das tue ich auch, auf die Zahlen im Hier und Jetzt, also auf Hardware-Zahlen. Und was vermutlich am durchschlagendsten ist, die Nutzererfahrungen der gegenwärtigen Systeme, die sind okay für Navigation und irgendwie Voice-to-Text ist auch schon ganz okay, aber ich habe deshalb jetzt noch nicht so ein riesen Aha-Erlebnis gehabt. Also wird sich das ändern? Also mein Siri ist die herbeste Enttäuschung, seit ich mich mit digitalen Assistenten auseinandersetze. Amazon kommt gut klar, die bringen mich von A nach B und Google macht das auch gut. Aber dass ich jetzt irgendwelche Kaufentscheidungen oder neue Anbieter, Service Provider gefunden habe aufgrund von Voice, das kann ich ehrlich gesagt noch nicht sagen.
Ja, und das ist auch korrekt. Man darf nicht vergessen, dass wir uns hier wirklich noch am Anfang befinden. Ja, ich hätte es ja eben schon mehrfach angesprochen, wenn man sich mal anschaut, wie damals oder sich der App-Markt entwickelt hat. Ich habe ja letztens noch einen Artikel gefunden, die Entstehung von Apps und so, und dann gab es auch noch so eine Rangliste von den beliebtesten Apps. Ja, und das war halt 2008, war zum Beispiel so ein Poop-Skill, Furz-Skill, eine App, wo du ein Bierglas simulieren konntest. Das waren damals so die die Top-Apps.
Oh, das gibt's nirgendwo.
So, wenn ich, so, jetzt gucke ich mir mal einfach an, wenn ich mir den Alexa Skill Store angucke und mir also anschaue, ja, was nutzen die Leute denn aktuell eigentlich so für Skills? Hm. So, jetzt darfst du dreimal raten, was der beliebteste Skill ist derzeit in Deutschland.
Der Witze oder Furz?
Ja, der Furz-Generator.
Ja.
Der hat irgendwie mittlerweile über 75.000 Bewertungen. Der Skill macht nichts anderes, außer halt ein paar Furzgeräusche abspielen. Mhm. Und ich hätte mir auch mal die Top 10 angeguckt. Das geht über Tiergeräusche bis hin zu Rülpsen und also noch sehr so soundlastig. Und da fragt man sich ja schon zu Recht, okay, was ist denn eigentlich jetzt so der Mehrwert von diesen Skills? Und aktuell dient das noch mehr so der Unterhaltung. Aber man muss einfach nur ein bisschen nach vorne schauen. Ja, ich meine, Alexa ist teilweise noch sehr begrenzt. Man muss ja noch sehr viel beibringen. Insbesondere, ich meine, man muss ja noch alles vorkauen. Also wenn du so einen Skill entwickelst, das Anstrengendste ist wirklich halt so ein ordentliches Dialogmodell zu erstellen. Ja, du musst auf alles vorbereitet sein. Du musst ja alles vorkauen. Und ich glaube, dass das halt aktuell noch eine sehr große Herausforderung ist, wirklich ein positives Nutzererlebnis herzustellen. Ich habe das selber mal gemacht, mich irgendwie 3-4 Stunden nachmittags dahingesetzt und einfach mal verschiedene Skills getestet. Ich war danach ehrlich gesagt richtig frustriert und ich wurde teilweise sogar aggressiv, weil die mich entweder nicht verstanden hat, weil ich nicht die gewünschten Ergebnisse bekommen habe. Du hast eben das Thema E-Commerce noch angesprochen. Mhm. Ja, wir hatten uns ja auch auf dem E-Commerce Day in Köln getroffen und da habe ich ja auch über Voice gesprochen in Verbindung mit E-Commerce. Wir sind da noch meilenweit weg davon, dass die Leute, sag ich mal, Sachen easy über Voice bestellen können. Also da sind wir noch ganz weit von entfernt. Das funktioniert aktuell ja fast eigentlich nur mit Amazon. Aber wenn du anguckst, die ganz großen Anbieter, wie zum Beispiel jetzt auch ein Real, die haben zwar ein Skill, aber du kannst über denen keine Produkte einkaufen. Und da sind wir auch eben bei einem Problem. Wenn du zum Beispiel jetzt ein Amazon Echo hast ohne Screen, dann und du willst irgendwas einkaufen, irgendwie eine Hose oder so, also das funktioniert ja nicht. Ja, du willst, also ich glaube, da sind wir noch sehr visuell geprägt. Mhm. Und dann ist es halt schwierig, irgendwie aus dem Angebot von über irgendwie 10.000 Produkten dann via Voice zu bestellen. Ich glaube, da sind wir noch weit davon entfernt, dass das funktioniert. Und ich glaube, da müssen wir auch anfangen, aufzuhören, nur über Voice nachzudenken, sondern das wird sich ja auch weiterentwickeln. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir in Zukunft über kleine Geräte, dass wir irgendwie einen Screen an die Wand projizieren und dann über Voice diesen Screen zum Beispiel steuern und dann halt einkaufen, so wie wir es gewohnt sind über Desktop. Also ich glaube, dass Voice halt eben jetzt einen Fokus hat, aber man muss einfach nur ein bisschen überlegen, dass sich das da technisch auch noch alles weiterentwickeln wird. Und genau, jetzt gibt es die ersten screenbasierten Smart Speaker. Aber auch das ist ehrlich gesagt noch eine Qual heutzutage.
Ja.
Ne?
Und
was die Skills an sich betrifft, und ich glaube halt auch, dass das momentan deswegen bei den Unternehmen noch nicht so im Fokus steht. Es wurde ja jetzt erst auch die Gelegenheit geschaffen, dass man mit den Skills auch Geld verdienen kann. Ja? Das heißt, dass du so in Skill-Käufe integrierst und so, das ist ja noch gar nicht so lange möglich. Und wenn du einfach mal anschaust, wie der App-Markt sich entwickelt hat. Am Anfang konntest du auch noch kein Geld mit den Apps verdienen. Und wenn du jetzt guckst, was das für ein gigantischer Markt ist, hat halt eben, sag ich mal, diese neue Plattform rund um die Smart Speaker und Skills und Actions, die haben ein ähnliches Potenzial. Ja, irgendwann wirst du für Skills bezahlen. So, und wenn die Unternehmen wissen, dass man halt entsprechend auch Geld verdienen kann mit den Applikationen und wenn man es auch noch schaffen würde, dann ordentlich Reichweite auf diese Skills oder auf die Actions zu generieren, dann sind die Unternehmen, glaube ich, auch bereit, dort mehr zu investieren. Aber ich teile deine Ansicht, dass das aktuell noch nicht so ist. Und das ist auch so mein Gefühl, es gibt in den meisten Unternehmen eben noch keine Person, die für dieses Thema zuständig ist oder sich verantwortlich fühlt und die Unternehmen halt, sag ich mal, auch noch nicht viel ausprobieren.
Da muss ich gerade drüber nachdenken, was ich jetzt als Argument liefern würde, wenn ich einen CMO eines Advertisers, egal was das Produkt, Dienstleistung, Produktverkauf, wenn ich den begeistern wollte, sich dem Thema Voice zu widmen, was ich ihm neben den eher akademischen Argumenten, dass da was kommen wird, was ich dem an die Hand geben könnte, um ihn auch so ein bisschen intuitiv abzuholen, warum das ein Thema ist, worauf sich seine Organisation vorbereiten sollte. Hast du da Argumente?
Ja, also es ist sicherlich auch so, wenn man es so rein aus Branding-Perspektive betrachtet und man halt sieht, wie viele Leute tatsächlich auch schon, sag ich mal, Smart Speaker nutzen, macht es durchaus schon Sinn, dort halt eben tätig zu werden. Und wenn ich ein großes Corporate-Unternehmen bin, macht es meiner Meinung nach Sinn, sich jetzt auch jetzt schon damit zu beschäftigen, erste Skills zu entwickeln, Mal als Beispiel, ja. Es gibt da, also zum Beispiel Real als Beispiel, die haben schon 2017 einen Skill entwickelt. Da kannst du halt immerhin deinen Payback-Punktestand abfragen. Mhm. Dann gibt es ja dieses sogenannte Account-Linking. Ja, das heißt, du kannst schon deine Accounts mit Sprache halt steuern. Und ich finde auch, dass das so Kundenbindungselemente sind. Ich glaube aber, dass das Kernproblem ist, es fehlt aktuell bei den Skills und bei den Actions einfach noch die Reichweite. Und ich glaube, das unterschätzen halt auch die Unternehmen. Ja?
Also, Reichweite im Sinne von Nutzer, die Skills wirklich nutzen?
Genau.
Also das ist ein Henne-Ei-Problem, oder?
Ja, genau. Und ich glaube, dass momentan das Problem ist, dass viele also Unternehmen, die aktuell investieren und auch schon Skills und Actions entwickelt haben, sich das angucken, sehen, okay, so rein trafficmäßig und nutzungsmäßig passiert da eigentlich ja kaum was. Und dann verlieren die, glaube ich, schnell das Interesse, diesen Skill weiterzuentwickeln. Weil es kostet natürlich auch Geld. Und ich meine, wenn auf der einen Seite gibt man viel Geld aus und es kommt auf der anderen Seite kommt kein Geld rein. Es ist ja, es erinnert mich so ein bisschen auch an Content-Marketing. Ja? Früher wollten alle Menschen Content-Marketing testen, haben die teuersten Kampagnen gemacht, haben dann aber vergessen, wirklich so Ziele zu definieren, was will man eigentlich mit der Kampagne erreichen, und haben dann schnell, sag ich mal, das Interesse am Thema Content-Marketing verloren. So, und ich finde, dass Unternehmen da jetzt aber auch schon aktiv werden müssen, zumindest erste Erfahrung zu sammeln. Und ich finde, es ist sehr, sehr wichtig, dass die Unternehmen anfangen, einen Verantwortlichen zu bestimmen, der ein bisschen so dass das Thema voranbringt, ja, und auch Ideen sammelt. Was wäre denn zum Beispiel für unsere Zielgruppe ein interessanter Skill, den wir da jetzt mit anbieten können? Und das muss ja jetzt nicht die hochentwickelste Applikation sein, sondern das kann man ja sukzessive aufbauen. Ich kann ja mal ein Beispiel nennen. Ich bin ja noch Mitgründer von Oblego, dem Zigarren-Online-Shop. Mhm. Und da entwickeln wir gerade auch eine Applikation. Aber jetzt, da geht es ja nicht darum, dass man mit dem Skill im Prinzip einkaufen kann, sondern es ist so ein informationaler Skill. Und zwar haben wir auf der Seite ein Zigarren-Matching. Da kannst du halt eben schauen, welche Zigarre passt zu welchem Wein. Oder was kann ich zum Whisky, welche Zigarre eignet sich da? Den Skill bauen wir jetzt zum Beispiel. Das heißt, du kannst dann über Sprache, über den Skill, kannst du dich dann beraten lassen, wenn du auf der Suche vielleicht nach einem neuen Produkt bist, und sitzt dann vielleicht abends zu Hause, trinkst eine Flasche Wein und denkst, jetzt würde ich gerne mal Zigarre rauchen, aber ich würde gerne was Neues testen. Und dann hilft dir zum Beispiel dieser Skill, dass du zu dem Wein eben die passende Zigarre findest. Und ich finde, das sind so ganz, ganz gute Use Cases, wo du auch einen Mehrwert schaffen kannst. Und die Leute, also ne, die große Herausforderung ist ja, dass die Leute im Prinzip den Skill oder die Action von Google halt kontinuierlich nutzen.
Ja, ja. Ich verstehe das, was du vorhin sagtest, dann werden erste Gehversuche gemacht und dann ist die Enttäuschung groß, wenn man feststellt, die Reichweite hin und zurück ist nicht so hoch. Das ist ja, das kennen wir ja schon, das gab es schon bei Second Life.
Ja.
Das sind die Hypothesen, die Anfangshypothesen steil. Das war übrigens im App-Marketing ja genauso.
Ja. Ne?
Jeder wollte dann auf einmal eine App haben, die überhaupt keinen weder irgendwie einen Nutzwert dahinter noch irgendwie ein Geschäftsmodell. Und dann war die Enttäuschung groß und die nächste Welle hat es dann irgendwie gerichtet. Auf der anderen Seite könnte man auch sagen, aber Frage an dich, zutreffend oder nicht, wie gesagt, Voice oder Voice-basierte Konzepte sind die Zukunft der Mensch-Maschine-Interaktion. Ist das überzeichnet? Also es ist eine Frage, wann das soweit sein wird, aber in 5 bis 10 Jahren könnte man sich da vorstellen, dass mehr Kaufentscheidungen oder Produktorientierungsfragen durch Voice begonnen werden als durch ein Type-In?
Davon ist, denke ich, auszugehen, wobei ich, wie ich eben schon angesprochen habe, nicht denke, dass es dann rein halt eben sprachbasiert ist.
Also ja. Genau, nicht isoliert, aber das hatten wir ja irgendwann bei der Suche dann irgendwann auch nicht mehr. Ne?
Also ja, also ich glaube halt auch, dass du in Zukunft über Gesten, ja, sei es mit den Händen oder über den Augenzwinkern, wenn wir damit auch unsere Geräte halt im Prinzip steuern. Ja? Also deswegen glaube ich schon, dass das eher in den nächsten 5 Jahren passieren wird.
Ist das, man kann ja auch gucken, wo das passieren wird. Also man kann auch gucken, irgendwie, ich hätte jetzt, meine Hypothese wäre im Lower Funnel Transaktionsbereich, dort wo Kundenbeziehungen eh schon etabliert sind, wo es dann Nachkauf
gibt, ne?
Also Nachbestellung etc. Ja. Oder irgendwie, wo ich weiß, okay, da ist jetzt irgendwie, da muss ich auch nicht jedes Mal nochmal sehen, da weiß ich ganz genau, ich will jetzt hier dieses Produkt einfach nochmal kaufen, das sind die Details, Lieferzeitpunkt, Lieferort etc. Also Peng. Ich überlege mir, was so die Anwendungen im Upper-Funnel-Bereich sind und komme deshalb so ein bisschen über diese Content-Schiene. Ich frage mich zum Beispiel, was Voice zum Beispiel ja eigentlich gut leisten könnte, wenn das intelligent funktioniert, ist, einen Dialog zu führen. Also wann bin ich so weit, dass ich zum Beispiel den Upper Funnel für meine Berufsunfähigkeitsversicherung über einen Voice-Dialog führen kann? Und wann kann ich meine Baufinanzierung so vergleichen, dass ich zumindest diesen ersten painvollen, schmerzhaften Schritt über einen Voice-Dialog führen kann und nicht erstmal mich durch 180 Pflichtfelder durchkämpfen muss, bevor ich mein erstes Zinsangebot kriege? Werde ich das noch in den nächsten 5 Jahren erleben?
Ja, definitiv. Und ich finde, das ist auch ein super, super spannender Punkt. Aktuell ist halt eben so, dass eine Alexa oder der Google Assistant, die sind noch nicht wirklich proaktiv.
Wie können die proaktiv sein? Was
meinst du damit? Wie du gerade schon meintest, also ist das zum Beispiel jetzt möglich, also eine Alexa kann dir zum Beispiel so Push-Notifications geben. Mhm. Aber wie du es schon angesprochen hast, ich finde es super spannend, wenn eine Alexa auch lernt, dich selber kennenzulernen. Und dann auch so Verhaltensweisen von dir lernt und um dir dann halt eben entsprechende Hints zu geben oder Push-Notifications, wenn es zum Beispiel auch darum geht, Thema Einkauf, du hast eben ein Thema angesprochen mit Nachbestellungen und so, dass sie dich irgendwie aktiv daran erinnert, was nachzubestellen. Ja? Also in der Zukunft wird es ja so sein, wenn du zum Beispiel irgendwas in den Kühlschrank reinpackst, und der Kühlschrank mit Alexa verbunden ist, wird Alexa irgendwann in der Lage sein zu sagen, okay, die Milch hält jetzt noch 3 Tage und dann kriegst du nach ein paar Tagen im Prinzip so eine Push-Notification, hier, deine Milch läuft halt ab, du brauchst neue Milch, kauf die ein. Also in die Richtung wird das ja laufen. Das heißt, dass die Assistenten wirklich Assistenten werden, weil aktuell kriegst du halt, fragst was und kriegst eine Antwort. Ja? Aber davon sind wir noch ein bisschen entfernt, dass wir wirklich proaktiv Hilfe bekommen und das, aber dahin wird die Reise gehen.
Dass die Antworten, das ist ja auch eine Frage der rückwärtigen Daten, dass die Antworten auch wirklich auf den Kontext und die spezifische Situation viel zugeschnitten sind. Ich bin erstaunt, entweder ist mein Google-Account nicht richtig gut verknüpft, aber wir sind jetzt hier gerade in Berlin. Und wenn ich jetzt nach Hauptbahnhof suche, fragt mich Google immer wieder noch, ob ich wirklich zum Berliner Hauptbahnhof oder vielleicht zum Hamburger Hauptbahnhof gehen möchte. Da kriege ich jetzt noch nicht so richtig Angst vor der AI, aber ich bin mir auch sicher, dass das sich ändern wird, weil die Datenpunkte dahinter immer besser werden und damit auch die Algorithmen dann entsprechend besser ausspielen können.
Ja, definitiv. Ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hattest, wo Google vorgestellt hat, wo quasi der Google Assistant quasi in einem Restaurant oder beim Friseur angerufen hat, um einen Termin zu machen. Mhm. Was ich da halt fast schon so ein bisschen gruselig. Du konntest anhand der Stimme nicht erkennen, dass das eine computerbasierte Stimme ist. Und die Stimme hat sogar schon Emotionen erhalten. Ne? Das ist auch das, was mich so ein bisschen bei Alexa so stört. Immer dieses monotone Alexa-Gerede. Und wenn du dich dann länger mit dem Skill beschäftigst, das finde ich dann teilweise noch ein bisschen grenzwertig. Ne? Aber Google ist da schon relativ weit und die waren halt tatsächlich in der Lage, einen Termin zu vereinbaren. Ne? Und auch mit Emotionen, dass man halt wirklich denkt, da ist halt wirklich eine echte Person hinten dran. Mhm. Das finde ich aber teilweise, also wenn ich mir jetzt so vorstelle, in Zukunft du nicht mehr in der Lage bist zu unterscheiden, ob das eine echte Person ist oder eine sprachbasierte Stimme, die von Google kommt, finde ich war schon ein bisschen unheimlich, muss ich sagen. Ne?
Ja. Also da fehlt uns ja auch ein bisschen die Fantasie, ist die Frage, ob man sich daran nicht gewöhnt, wenn man weiß, wie solche Strukturen dahinter funktionieren, wie sie bewerten und ob wir das nicht, wir haben da eine Vorgeschichte, wir kennen das noch, wir kennen auch die Interaktion mit richtigen Callcenter-Agenten, aber es gibt auch eine ganze Generation, die kennt dieses alte, das war ja schon mal voice-basiert, ne? Früher, also es ist ja nicht so, dass die Suche schon immer da war, sondern früher wurden ja ganz oft zumindest transaktionale Entscheidungen irgendwie, gerade im Mail-Order-Geschäft durchaus per Callcenter irgendwie abgeschlossen und Kaufvorbereitung durch Beratungsgespräche mit echten Menschen so. Die Suche hat ja eine ganze Menge, eigentlich ganz viel Maschine reingebracht in den Kaufprozess. Jetzt wird Maschine bleiben, aber die Art, also das Medium des Austausches wieder sprachbasiert zurück. Also ganz, ganz früher war es ja auch schon mal geschrieben. Ne? Früher gab es Bestellkarten im Mail-Order-Geschäft. Deshalb, ich frage mich immer so, wie man vertut sich ja leicht auf der Zeitachse. Ne? Ist das ein Thema? Weil ich ganz ehrlich, wenn ich jetzt CMO eines so den Durchschnitts-Advertiser, der schon diverse Herausforderungen hat durch die Digitalisierung, wenn ich überlege, ist das Voice-Thema jetzt etwas, ist das Chance oder Risiko? Dann würden die meisten jetzt kurzfristig vermutlich erstmal sagen, eher Chance als Risiko, weiß nicht, wie du das siehst. Und mittel- bis langfristig vermutlich wenn ich da nicht bereit bin, durchaus Risiko. Wie siehst du das?
Ich sehe natürlich da eher die Chancen. Mhm. Allein aus dem Grund, dass man jetzt halt auch ziemlich zeitnah die Möglichkeit hat, eben über die Applikation eben auch Geld zu verdienen. Ja, und das meine ich halt eben. Ich glaube, wenn die Unternehmen halt sehen und, sag ich mal, ein ordentliches Konzept haben und eine Zielgruppe haben, wo das halt eben auch passt, bin ich schon da fest davon überzeugt, dass man vielleicht jetzt anfangen sollte, auch mehr zu investieren, mit dem Hintergedanken, dass man halt eben auch in der Lage sein wird, mit den Applikationen Geld zu verdienen. Ja,
und hast du ein Beispiel dafür, da fehlt mir ein bisschen die Fantasie für die nächsten 3 Jahre, wie ich damit Geld verdienen kann.
Genau, ich kenne mal ein
Beispiel. Außer wenn ich Arbitrageur bin, ne? Wenn ich Vergleichsplattform bin. Aber als wirklich, meinst du jetzt überhaupt in der Branche Geld zu verdienen oder meinst du spezifisch für die Advertiser-Seite Geld verdienen?
Also es gibt ja durchaus schon ein paar Skills oder Applikationen, die gibt es schon seit 2-3 Jahren, die haben schon ordentliche Reichweite, ja. Die werden tausendfach am Tag genutzt. Ich habe es ja eben angesprochen, es sind immer so soundlastige Applikationen. Mhm. Ja. Es gibt auch sehr viele Meditationsskills, die jetzt aktuell zum Beispiel noch umsonst Meditation halt anbieten. Ja. Das heißt, du öffnest ein Skills und sagst hier, spiel bitte eine Meditation ab, die soll 10 Minuten gehen, dann wird das abgespielt. Mhm. So. Jetzt haben natürlich die schon ein bisschen länger am Markt sind, den Vorteil, die halt schon irgendwie so eine Nutzerbasis haben. Und jetzt hat man auf einmal die Möglichkeit, weitere Meditationen anzubieten, aber halt eben nicht mehr umsonst, sondern quasi, dass du halt den Nutzern halt eben anbietest. Hier, es gibt jetzt übrigens noch 2 neue Meditationen, die kannst du aber jetzt halt eben käuflich erwerben. Ja? Das sind quasi dann die In-Skill-Käufe, die du halt dann eben tätigen kannst. Und das kann ja, also erstmal diese In-Skill-Käufe und dann hast du im Prinzip aber auch am Ende des Tages Abo-Modelle, ja, dass du halt wirklich, wie es beim App-Markt gewohnt bist, dass du halt eben auch so ein Abo-Modell hast und dann kriegst du halt kontinuierlich neue Meditationen zum Beispiel zur Verfügung gestellt.
So. Ja, das sind aber dann ganz neue Geschäftsmodelle, ne? Ja. Das sind dann Geschäftsmodelle, die sich wirklich auf diese Plattform Voice-Interaktion-Logiken konzentriert haben und daraus, so wie es im App-Store ja auch dann entstanden ist. Ich hatte jetzt zuerst gedacht an Geld verdienen, an nochmal die Transformation oder die Weiterentwicklung von bestehenden Geschäftskonzepten, die durch Voice irgendwie anders werden. Hm. So, also da hast du da Ideen für, wie in Real mit Voice mehr Geld verdienen kann?
Also im Prinzip geht es am Ende des Tages, wie es halt beim App-Markt eben auch der Fall ist, wie es beim Mobile und den Apps war, ist es jetzt halt eben bei den Skills und bei den Actions. Und man darf auch nicht vergessen, da entsteht ja ein komplett neuer Werbemarkt. Ja? Du kannst ja auch zum Beispiel innerhalb der Skills, könntest du natürlich so anfangen und Werbung zu schalten. Mhm. Das passiert ja bisher eigentlich auch noch so gut wie gar nicht. Das werden halt auch nochmal Einnahmequellen. Mhm. Aber ich glaube, das wächst gerade erst und dafür brauchst du entsprechend auch die Reichweite. Ja? Und das ist halt eben, glaube ich, noch so das Kernproblem, dass sehr wenige Skills viel Reichweite haben. Und ich glaube, das ist so das Spannendste, was jetzt in der Zukunft kommen wird. Und das hängt aber auch davon ab, ob die Unternehmen bereit sind, eben entsprechend da halt zu investieren.
Wird das ein Push- oder ein Pull-Markt werden? Also die Suche war ja sehr stark, also da war die Nachfrage schon da und die Suche hat diese Nachfrage verteilt. Bei Voice könnte ich mir vorstellen, dass es beides sein wird. Also du sprachst vorhin das Thema der Aktivität eines Assistants an. Ich könnte mir vorstellen, dass das, gerade wenn sie den Kontext mitmisst, wenn sie viele Datenpunkte haben, dass sie auch proaktiv etwas vorschlagen können.
Ja, sehe ich auch so. Aktuell ist ja eher so, dass man schon, sag ich mal, den Assistenten aktivieren muss. Ja, ich sehe es auch an meinen Kindern, die halt fast häufiger nutzen als ich selber, ja. Mhm. Also zum Beispiel zum Musik hören und so. Oder mein Sohn fragt halt ständig nach, wie warm wird es heute? Mhm. Oder er fragt halt auch, wie spät ist es gerade? Mhm. Das passiert alles noch sehr proaktiv. Ne? Mhm. Ich glaube, wir sind halt schon noch ein bisschen davon entfernt, dass quasi Assistenten über Push-Notifications uns schon Informationen geben. Ja, ich meine, wenn ich halt jeden Tag zur selben Uhrzeit dasselbe frage, könnte das System ja lernen, okay, wahrscheinlich fragt Mike jetzt wieder, wie ist das Wetter, dann könnte er zum Beispiel dann proaktiv kommen, übrigens Mike, jetzt sind es gerade 23 Grad draußen, zieh dir eine kurze Hose an oder sowas. Mhm. Ne? So, und da sind wir noch ein bisschen von entfernt, aber ich denke mal, das wird so eine Mischung sein.
Es gibt ja schon so Beispiele jetzt auf den alten Kommunikationswegen, jetzt in Booking.com, die schon sehr stark aufgrund von Nutzerverhalten, Bewegungsdaten der Vergangenheit schon ganz okay Vorschläge machen kann, was du jetzt vielleicht noch gebrauchen könntest. Ne? Also ich meine sowas, die Stadt, du bist jetzt in Rom, du kriegst dann eine Stadtführung angesagt, du kannst dir so ein Get-Your-Guide, Kooperation, da sagen, okay, es gibt jetzt Sonderangebote, Stadtführung in Rom, etc. Werden wir das noch sehen?
Ja, ich denke schon. Da fällt mir gerade noch ein, eine ganz besondere und interessante Zielgruppe werden in Zukunft die Senioren sein. Und wenn du dir mal ein bisschen überlegst, auch so die ganze Healthcare-Industrie, ich glaube schon, dass da noch sehr viel passieren wird. Ja? Mhm. Das heißt, ich kann mir schon vorstellen, dass die Systeme in der Lage sein werden, zum Beispiel dich daran zu erinnern, hier, du musst heute noch die Tabletten XY nehmen. Mhm. Und dann natürlich auch, wenn sich die Smart Speaker mit Screen weiter verbreiten, kann ich mir ganz gut vorstellen, dass man halt eben nicht mehr schnellstmöglich zum Arzt rennt, sondern dass man halt wirklich über Screen sich mit dem Arzt des Vertrauens verbindet und man dann dort halt schon so eine Art Behandlungsgespräch führt, ohne dass man halt in die Praxis laufen muss. Und ich glaube, die britische Regierung hatte, glaube ich, letztens erst noch eine Studie in Auftrag gegeben, um herauszufinden, was könnte man denn dadurch an Geld einsparen insgesamt, wenn halt eben Leute quasi wirklich von zu Hause aus betreut werden. Ich finde, das könnte ist ein super spannender Markt. Ich kann mir vorstellen, dass da noch auch viel, viel passieren wird. Ja? Und wenn du überlegst, so Messwerte von Diabetikern zum Beispiel oder so Blutdrucksachen, dass die zum Beispiel automatisch an so einen intelligenten Assistenten übermittelt werden und dass die Daten gespeichert werden und dass dann proaktiv vom Assistenten irgendwann kommt, okay, da stimmt irgendwas mit deinen Daten nicht, geh bitte zum Arzt. Oder dass die Daten direkt an den Arzt weitergeleitet werden und der quasi so ein Lifetime-Monitoring hat. Also ich finde, da gibt es schon noch sehr viele Entwicklungsmöglichkeiten, wovon wir leider noch ein bisschen entfernt sind. Aber das sind, glaube ich, auch noch so Anwendungsfälle, die finde ich einfach super spannend. Und die werden halt wirklich den Alltag der Menschen im Prinzip auch verändern.
Ja, wenn ich ein super spannendes Beispiel, wenn ich ein innovationsfreudiger CMO eines Durchschnitts-Advertisers bin und ich sage, okay, das ist die Zukunft der Mensch-Maschine-Schnittstelle. Wie fange ich an, mich dem Thema zu widmen? Was würdest du dem raten, wie er in das Thema reinkommt und wie er vielleicht für sich entwickeln kann, ob wann der richtige Zeitpunkt ist für ihn und sein Unternehmen, sich diesem Thema weiter tiefer zu widmen?
Ja, auch sehr spannende Frage. Als erstes ist es immer ganz gut, dass man halt eine Person bestimmt oder vielleicht auch ein Team, die sich damit beschäftigen. Das wäre dann eher, sag ich mal, so eine Art Innovationsteam. Und dass man sich dann im Prinzip erstmal anguckt, okay, wie ist der Stand der Dinge? Was gibt es vielleicht am Markt schon für Applikationen? Dann finde ich es immer ganz wichtig, dass man überlegt, okay, wie können wir denn eigentlich mit unseren Kunden und mit unserer Zielgruppe, gibt es denn da nicht eigentlich schon relevante Use Cases, die wir vielleicht entwickeln könnten, die in Zukunft relevant sein könnten. Ne? So, und das machen schon viele.
Wo hängen die ihre Teams auf? Du sagst gerade so Innovationsteams, die sind ja manchmal so im,
ja,
also das kann gut laufen, können aber so mehr oder weniger im freien Raum hängen. Wo willst du die aufhängen?
Genau, also definitiv brauchst du aus verschiedenen Abteilungen halt eben Leute. Ja? Das, natürlich brauchst du einen Techniker, der sich irgendwie mit dem Thema beschäftigt. Du brauchst natürlich aus der Marketingabteilung jemanden, der die Kunden kennt, ja, der die Zielgruppe kennt. Das sind auf jeden Fall zwei wichtige Personen, die da mit dabei sein müssen.
Produktleute.
Also im Prinzip brauchst du auf fast allen relevanten Abteilungen brauchst du halt Leute. Und um da halt eben ein Konzept zu erstellen. Das erinnert mich so ein bisschen auch an so Content-Marketing-Kampagnen, wo halt, das kann nicht nur der SEO machen, ja, das kann eben auch nicht nur der Techniker machen, ja. Es müssen irgendwie alle involviert sein. Und ich finde es da auch immer ganz gut, dass, wenn du halt, glaube ich, verschiedenen Input aus verschiedenen Abteilungen hast, dann kriegst du, glaube ich, auch ein ganz gutes Ergebnis. Ja. Und natürlich ist die Herausforderung jetzt bei dem Thema auch, es gibt unglaublich viele Quellen zu dem Thema, was ich halt auch sehr spannend finde. Das Thema digitale Assistenten, das ist ja fast schon Mainstream. Ja? Also du siehst ja fast jeder Tageszeitung, hast du jeden Tag irgendeinen Bericht über Alexa, über einen Google Assistant und Co. Natürlich jetzt auch nicht mehr positiv, wenn du halt an die Datenschutzthematik denkst. Ja, dann also kriegst du super viel Input, täglichen Input. Ich selber zum Beispiel liest mir ständig halt den Google-Blog durch, den Alexa-Blog, und die haben ja eine ganze komplette Dokumentation. Da passiert ja fast täglich auch viel Neues. Und das ist, glaube ich, auch so die Herausforderung, einerseits mit dem, was da ist, schon was zu bauen, und dann aber mit dem Wissen, dass da ständig neue Entwicklungen sind. Das muss man halt eben berücksichtigen. Das funktioniert alles noch viel, viel schneller als jetzt Beispiel, wie es mit den Apps war. Ja? Mhm. Und das ist, glaube ich, auch noch so eine Herausforderung, wo man sich einfach wirklich eine Person Minimum braucht, die sich wirklich nur damit beschäftigt und dann eben mal schaut, was passiert eigentlich. Ja? Mhm. Also, und das ist halt eben, finde ich, auch so dass das Spannende, weswegen ich jetzt mich mir auch vorstellen kann, in dem Bereich irgendwie tätig zu werden, weil einfach so viel passiert. Mhm. Und das einfach, ja, ist wirklich einfach eine komplett neue Plattform.
Und auch die Chance ist, also wenn ich schon mit der Welle, auf jeden Fall vor der Welle zu sein, dass wenn die Welle dann wirklich sich groß aufbaut, dann auch wirklich
das, gut genau, surfen zu können. Du hast ja auch mehrfach gefragt, ja, warum sollten Unternehmen da jetzt eben schon hin? Mhm. Und ich glaube, wenn du jetzt noch 1-2 Jahre wartest, dann wird es viel, viel schwieriger, da den Anschluss zu finden, weil die Entwicklung einfach viel schneller voranschreitet, als wir es bei anderen Plattformen gewohnt sind. Ja? Mhm. Also wenn du es jetzt eben mit dem App-Markt vergleichst, davor war es halt eben das www, davor war es generell Desktop und Windows-Plattform und Co. Und das passierte einfach viel, viel schneller.
Also du sagst, ich gucke mir ein dediziertes Team aus, was interdisziplinär aufgestellt ist. Die widmen sich dem Thema, die gucken Use Cases an. Ich würde auch erwarten, irgendwie, dass diese Use Cases mit einer realistischen Erwartungshaltung irgendwie kommuniziert werden, dass sie nicht over- oder undersellen.
Genau. Man darf, glaube ich, nicht zu viele Erwartungen haben, dass da jetzt plötzlich hunderttausende Kunden dann eben diese Applikation nutzen. Das ist, soweit ist das einfach noch nicht.
Ja, nicht, weil das Thema nicht relevant ist, sondern die Enttäuschung da nicht so groß
ist. Genau, ja. Also das muss einem bewusst sein, dass am Anfang die Reichweite erstmal nicht so hoch sein wird. Aber das hängt natürlich auch so ein bisschen von der Strategie ab. Ne? Und ich finde, wenn du halt irgendwie ein Corporate oder ein großes Unternehmen bist, wo du halt schon Millionen Kunden hast, dann kannst du natürlich schon überlegen, aggressiv die Applikation zu vermarkten. Ja? Ich meine, du kannst über Newsletter machen. Mhm. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie du halt generell es intern schon pushen kannst, ohne dass du jetzt Marketing für diese Applikation machen musst. Mhm. Ja? Aber ich finde, dass wenn du schon eine große Nutzerbasis hast, könnte man da halt zumindest schon mal versuchen, Erfahrungswerte von den eigenen Nutzern zu bekommen, und wenn man halt sieht, das funktioniert, die Leute nutzen zum Beispiel den Skill halt regelmäßig, kommen wieder, ich glaube, dann ist auch die Motivation höher, nochmal mehr in diesen Skill zu investieren. Ja, und wenn man dann halt irgendwann in Zukunft auch halt eben Geld damit verdienen kann, ich glaube, dann steigt halt eben die Bereitschaft, dort halt eben auch zu investieren. Aber deswegen finde ich, sollte man jetzt halt zumindest schon mal testen, wie du eben schon richtig gesagt hast, ja, dass man nicht mit zu hohen Erwartungen daran geht, aber ich sehe ein sehr hohes Risiko, dass man halt den Anschluss verpasst, wenn man jetzt noch 2 Jahre wartet, weil da einfach viel zu viel passiert.
Also das ist ja durchaus, also defensiv, das ist ja durchaus ein gerechtfertigtes Argument, finde ich, dass in dem Moment, wo die Kaufentscheidung auch über Voice mit beeinflusst wird, wenn ich dann irgendwie keine Erfahrung habe, ist doch genauso wie in allen Vorgängersystemen, ne? Ob das im SEO organisch war, ob das im Paid war, ob es im App Store Marketing war, klar, zu früh, zu viel ist auch nicht gut, zu spät, zu wenig ist sehr wahrscheinlich noch schlimmer, wenn ich noch vorhabe, weiterhin mit Kunden in Interaktion zu treten. Wo hältst du dein Wissen frisch? Du hast gerade schon zwei Quellen genannt, den Amazon.
Genau, also ich habe ja durchaus viel Zeit, um zu lesen.
Ja.
Ich habe jetzt selber, habe ich auch schon Skills mit begleitet und entwickelt, wie gesagt, zum Beispiel bei Noblego, wo ich mich auch wirklich mal hingesetzt habe und einfach auch mal selber ein Dialogmodell geschrieben habe, um natürlich auch einfach zu verstehen, ja, wie funktioniert das eigentlich im Detail. Ich nutze natürlich mein Netzwerk, das ich in den letzten Jahren aufgebaut habe, und treffe mich mit Leuten, die auch Interesse an dem Thema haben. Ich treffe mich mit Technikern. Mhm. Da halt auch Meinungen einzuholen und auch Möglichkeiten, was eigentlich so passieren kann. Dann hat man hier und da auch einen Amazon-Kontakt, mit dem man mal sprechen kann und da gute Insights bekommt. Und ich finde, das ganz wichtig ist halt eben so ein Austausch dass man einfach wirklich am Ball bleibt und sich anschaut, was möglich ist. Und ich denke halt auch wirklich so, dass man selber versucht, so einen Skill mal zu entwickeln. Ich glaube, da lernt man tatsächlich so noch mit am meisten.
Okay. publizierst du selbst, ich weiß, dass du als Speaker zu dem Thema unterwegs bist, publizierst du selbst auch?
Genau, also ich, wir hatten uns ja im E-Commerce Day in Köln ja schon getroffen, wo ich zum Voice-Thema und E-Commerce gesprochen hatte. Ich habe ein paar Artikel in der Pipeline, die in den nächsten Monaten erscheinen werden und habe jetzt noch so 2-3 andere Speaker-Möglichkeiten in der nahen Zukunft. Und ja, es macht mir einfach super viel Spaß, auch neue Erkenntnisse zu zeigen und dort aktiv zu sein. Und ja, ich hatte ja auch im E-Commerce Day auch von meinen Kollegen mit Claudius, der sich ja auch selbstständig gemacht hat in dem Bereich, auch eine Studie vorgestellt. Und die Erkenntnisse aus dieser Studie zeigen auch einfach wieder, wie groß dieses Thema ist und dass die Leute dem Thema wirklich offen sind. Mhm. Da kam übrigens auch heraus, dass die Leute, die einen Smart Speaker haben, die nutzen den, also 80% der Leute, die einen Smart Speaker haben, nutzen den wirklich täglich. Mhm. Das finde ich schon ordentlich. Spannend fand ich da übrigens auch, dass über 60% mehr als einen Smart Speaker haben und dass die Leute teilweise 3 oder 4 Smart Speaker zu Hause stehen haben. Und in Kombination dann mit dem Thema Datenschutz, was du ja auch in den Nachrichten halt immer ständig hörst, dass viele Leute sehr skeptisch sind und Amazon und Google ja alles mithören. Ganz ehrlich, das interessiert die Leute eigentlich nicht, die einen Smart Speaker haben. Ja? Die haben sich, glaube ich, damit abgefunden. Ja. Und wenn du halt im Prinzip auch anguckst, ja, wo stehen eigentlich die Smart Speaker? Ja, im Wohnzimmer, in der Küche, im Schlafzimmer und im Badezimmer. Ja? Das sind die sensibelsten Orte, wo die Smart Speaker stehen. Und das finde ich halt, das fand ich halt auch sehr, sehr spannend, ja, dass dieses Datenschutzthema so gehypt wird, also eher ja negativ in den Nachrichten, aber die Nutzer interessiert das.
Das wird die Verbreitung nicht einschränken.
Das wird die Verbreitung nicht einschränken.
Man vergisst das schnell, was die Einwände der Vergangenheit so waren, aber E-Commerce, größter Einwand war Zahlungssicherheit.
Ja.
Da war auch damals alles voll. Und das, klar, das war in der öffentlichen Wahrnehmung ein Riesenproblem. Das sind typische Transformationsschmerzen. Heute denkt keiner mehr über Zahlungssicherheit nach. Im Gegenteil, ich glaube, die meisten Leute finden diese Wege deutlich sicherer als alle möglichen anderen Alternativzahlungen. Wird das bei Datenschutz genauso sein?
Ja, ich denk schon. Also du kannst ja jetzt auch schon teilweise über Skills deinen Kontostand abfragen oder dann fragen, wie denn dein Aktiendepot läuft. Ja, ich glaube, die Leute, die vorher halt auch schon mit Apps rumgespielt haben und dort auch persönliche Daten hinterlegt haben, ich glaube, die machen sich da nicht so einen Kopf. Ja. Oder auch Leute, die jetzt irgendwie mit Apple Pay bezahlen. Ich glaube, die werden sie, also aufgrund des Datenschutzthemas, sich dem Thema jetzt nicht verschließen. Also so. Und du wirst immer die Leute haben, die ganz klar die Einstellung haben, nee, ich will nicht, dass Amazon da mithört. Gut, die werden sich dann wahrscheinlich nie irgendwie einen Smart Speaker zulegen. Aber ich gehe schon davon aus, dass das Datenschutzthema in den Medien, sag ich mal, kritischer dargestellt wird, als es ist.
Ja. Spannend, großartig. Mike, ganz herzlichen Dank. Das war ein super Einblick in eine Welt, die sich erst so langsam auftut und weiterentwickelt. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass dieses Thema Mensch-Maschine-Schnittstelle nicht ewig ein Suchschlitz bleiben wird oder eine URL-Leiste. Und ich finde, du hast einen tollen Einblick gegeben, wie sich diese Welt weiterentwickeln kann. Hoffentlich können wir bald irgendwie mal ein Update machen. Und ja, alle, die sich weiter für dieses Thema interessieren, die sollten dir wahrscheinlich auf den sozialen Medien folgen, dich direkt anpingen.
Genau, das wäre super, ja.
Ja, großartig. Ja. Klasse. Ganz, ganz herzlichen Dank, Mike.
Danke dir, Erik.
Super.